Viele Eltern fahren inzwischen E-Bike und die Kinder sollen strampeln, jawohl. Aber erklär das mal einem Kind, wenn es den Berg hochgeht, dass er jetzt retten müssen, die Eltern oben auf ihn warten, weil sie ein E-Bike haben.
Ja, wir sind ja eigentlich bekennende Biobiker.
Will zu Hause mit den Freunden um die Häuser ziehen, braucht's ja kein E-Bike. Dann lässt der Akku raus, hat ein normales Rad.
Also seid ihr sozusagen die Ersten, die das wirklich kindgerecht gemacht haben?
Chancengleichheit für alle. Auch viel Shitstorm auf den Social Media Kanälen, aber das ist deutlich, deutlich besser geworden. Wir haben ja praktisch geschaut, was ist sinnvoll für die Kinder. Mit dem Bio Mountainbike, Move on to hoch und da gibt es eine ganz tolle Abfahrt durch den Wald wieder runter. Mega, mega.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Irum Larum Löffelstiel, wer nichts weiß, der fragt recht viel oder so ähnlich. Wie ging der Spruch nochmal, Alex?
Ja, so ähnlich ging der.
Gut, wir sind da so ein bisschen rausgewachsen aus dem Kindesalter. Aber eigentlich sind wir da auch schon mitten im Thema. Heute geht es um Kinder-E-Bikes. Aber bevor wir da ins Interview reinstarten, gibt es noch ein, zwei andere Themen, die wir ansprechen wollen. Und damit herzlich willkommen bei Bikers Paradise Folge 130.
Guten Tag.
Alex, du hast es ja höchstwahrscheinlich mitbekommen, Berlin unter einem Eispanzer, so langsam taut es an den Ecken und Enden auf. Die Straßen sind eigentlich wieder frei, aber sobald man irgendwie ins Umland fährt, in den Wald mit dem Graveler, ist alles komplett noch vereist und da geht gar nichts. Also heißt es nur noch zu Hause in der eigenen Stube auf dem Rollentrainer sitzen.
Was, warst du im Wald?
Ich habe es mir sagen lassen.
Ach so, du hast es ja, kennst es vom Hören sagen.
Ja, ja, es sind einschlägige Radsportveranstaltungen abgesagt worden, zum Beispiel von unseren Freunden von Radkreuz. Die hatten eigentlich eine schöne Gravel-Runde geplant, da hatte ich eigentlich auch vor mitzufahren, aber da kam dann schon so, ist einfach nicht möglich. Und ich habe das von vielen Leuten schon gehört, dass das eher keine gute Idee ist, durch den Wald zu fahren.
Oh, 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 na siehste, das ist doch schön, dass ich es nicht überhaupt erstmal gar nicht probiert habe.
Na, ist doch in Ordnung. Du bist ja auch ein bisschen erkältet, ne? Wo hast denn dir das eingefangen?
Ja, wenn ich das wüsste, wo ich das jetzt her habe. Keine Ahnung. Dabei bin ich eigentlich ganz stolz auf mich, weil ich bin wirklich sehr, sehr gut durchs Jahr gekommen.
Und das Jahr ist ja erst ein paar Tage alt.
ich meinte auch nicht dieses, ich meinte letztes. Keine Ahnung. Ich bin gut. Ich bin eigentlich nie krank. So.
Das sage ich auch immer und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Körper kurz davor ist, etwas auszubrüten und ich es doch noch irgendwie geschissen bekomme, dass es nicht rauskommt. Ich habe auch so ein bisschen Glück, muss ich sagen.
Fahrradfahren hält uns gesund.
Absolut korrekt und wir müssen noch mal
jetzt weiß ich, warum ich krank geworden bin, weil ich wegen dem Schnee nicht Fahrrad fahren konnte. Das ist genau der Punkt.
Hast du keinen Rollentrainer zu Hause?
Ey, hör auf, nein. Nix.
Ich bin ja wirklich auch überhaupt kein Typ für, aber ich habe mir jetzt natürlich zum Jahreswechsel dann so gedacht, ey komm, du musst zum Mallorca-Urlaub Ende März auf jeden Fall wieder so richtig fit sein, weil sonst macht so ein Fahrradurlaub auch gar nicht so viel Spaß und quäl mich da, wobei quälen ist vielleicht das falsche Wort, mir macht's mittlerweile Spaß und ich dachte mir so, warum habe ich das die ganzen Jahre zuvor irgendwie nicht so regelmäßig gemacht. Ich habe das immer mal so ein, zwei Wochen und so, aber jetzt bin ich wirklich schon ein bisschen länger dabei und es ist okay.
Na gut, dann lass uns jetzt mal über einen Rollentrainer reden.
Ja, Swift ist ja so eine Sache, das kostet ja mittlerweile richtig viel Geld. Ich glaube 15 Euro für 14 Tage. Das ist schon nicht lange Geld. Ja, ja.
Nein.
Und ich habe mir dann sagen lassen von ein paar Kollegen, dass MyWoosh sehr gut sein soll. Also im Endeffekt das gleiche in grün, nur für umsonst. Und das Ganze funktioniert so, dass da eine Firma aus Abu Dhabi, also den Vereinigten Arabischen Emiraten, hinter ist. Da wird richtig Geld reingepulvert. Deshalb kann es umsonst sein. Die sind auch offizielle Austragungsplattform für UCI, also Radsport-Weltverband Rollenweltmeisterschaften oder irgendwie sowas in der Art. Und deshalb kann das irgendwie umsonst sein, weil die da einen ganz guten Deal haben. Kennt man vielleicht von den UAE-Trikots, die haben da eine ganze Weile wahrscheinlich jetzt immer noch Maivouche draufstehen. Und damit mache ich das jetzt und es funktioniert bis auf ein paar Ausnahmen ziemlich gut.
Ah, du hast also das Konkurrenzprodukt bei dir auf dem Monitor.
Genau, ich mache das über so ein Apple TV, weißt du, da ist die Rolle dann damit connected und dann habe ich das da auf dem Fernseher drauf, aber mein Apple TV ist schon Asbach uralt und deshalb hakt das ganz dolle, aber ich gucke sowieso nicht so oft auf den Bildschirm und diese komische animierten Welten finde ich auch jetzt nicht so spannend, irgendwie ist es ja nur wichtig, dass du siehst, was musst du treten, bei was für einer Kadenz und wie lange geht das Ganze noch.
Und wie lange ist eine Einheit bei dir, eine Trainingseinheit?
Also ich finde ja alles, was über eine Stunde ist, schon extrem ermüdend für die Birne. Es macht mir absolut keinen Spaß. Also mein längstes war, glaube ich, wirklich mal 1 Stunde 20. Das ging dann gerade noch so gut, aber ich versuche so zwischen 45 Minuten und einer Stunde zu sein. Und manchmal morgens, wenn ich es noch vor der Arbeit schaffe, aber auch mal nur so 35 Minuten oder so.
Ja, aber es gibt auch so eine Radfahrerweisheit. Unter 2 Stunden Training wird es nicht als Trainingseinheit gewertet.
Da kommt ja die Logik des Rollentrainers wieder rein. Da machst du ja richtige Workouts, die sich irgendwelche schlauen Köpfe mal ausgedacht haben und rollst da nicht einfach nur deine Feierabendrunde runter, ohne dich großartig anzustrengen. Also von daher.
Du fährst nicht geradeaus, du machst Intervalle und so und das ganze Programm.
Ja,
und
genau.
Bergetappen und so, schön aus der Kalten, super.
Ja, so ein bisschen meine Liebe dafür entfacht worden. Und ich muss auch sagen, dass mein Nachbar, also der Typ, der unter mir wohnt, mittlerweile wirklich milde geworden ist. Als ich das erste Mal auf dem Rollentrainer saß, das war noch so ein Ding, weißt du, wo du so einen blauen Reifen da reinspannst und so mit Widerstand. Und das war halt richtig dolle laut. Dann musste ich in die Küche umziehen, um da auf der Rolle zu sitzen. Aber das macht keinen Spaß, weil da ist es mega eng bei mir. Und dann hatte ich mir von Tax einen mit Direktantrieb gekauft und das ausschlaggebende Verkaufsargument war, das ist die leiseste Rolle auf der ganzen Welt. Mit diesem Wissen habe ich die schön in meine Stube gestellt, habe losgelegt, 10 Minuten später klingelt's, Ding Dong, ja, was ist denn das hier schon wieder, bla bla bla. Und ich so, oh Gottes Willen, ich habe mir extra die leiseste Rolle aller Zeiten gekauft.
Hast du sie zurückgeschickt?
Nee, ich habe die dann natürlich behalten, aber sehr stiefmütterlich behandelt und dann immer nur mal Bescheid gesagt und das war natürlich ätzend. Und mittlerweile beschwert er sich nicht mehr, weil irgendwann meinte ich so, ja, jetzt geht hier die Wintersaison wieder los und dann fahre ich ein bisschen Fahrrad in meiner Wohnung. Und dann meinte er so, ja, ist ja alles in Ordnung. Und ich so, oh, ist alles in Ordnung? Okay. Und ich meinte dann auch so, ja, das geht ja meistens auch maximal eine Stunde und dann ist ja auch wieder Ruhe. Und er meinte er so, ja, ich mache dann den Fernseher ein bisschen lauter oder Musik an oder gehe in die Küche. Und das ist doch ein schönes Miteinander, dass das dann zwar ein paar Jahre dauert, aber mittlerweile ist ihm das egal.
Sehr schön, die Hausgemeinschaft funktioniert wieder.
Ja, ich wollte ja noch ganz kurz über Schnee und Eis und über frierende Nässe reden, weil hier in Berlin hatten wir wirklich einen großen Eispanzer über der gesamten Stadt sozusagen. Und da ist mir jetzt ein Artikel im Spiegel über den Weg gelaufen und zwar mit dem Stadtplaner Pekka Tokala, der aus der nordfinnischen Stadt Oulu. Und diese nordfinnische Stadt Oulu ist übrigens auch europäische Kulturhauptstadt dieses Jahr. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr euch die Ostsee vorstellt, geht die ja einmal so ganz weit nach Norden. Und da, wo die auf Land trifft, da ist Finnland und da ist diese Stadt, also wirklich sehr weit im Norden. Und er meint, der Schnee dürfe auf Rad- und Fußwegen erst gar nicht liegen bleiben, sonst wird er kompakt und eben arschglatt. Stichwort Eis. Und genau das ist hier in Berlin passiert. Ja, die Straßen waren alle total in Ordnung geräumt, aber jeder Fußweg, jeder Radweg hatte einfach einen Eispanzer drauf und es war fast unmöglich, hier vernünftig durch die Stadt zu kommen. Man musste einfach auf die Straße ausweichen und denen dann eben mit den Autofahrern klarkommen. Und er sagt, dort müsse man als erstes räumen, weil, Zitat, wenn sie das nicht tun, zeigen sie einfach, wen sie schützen wollen und wen nicht. Ne? Darüber mal nachdenken, ist so. Und dann geht's weiter. Vor allem Fußgänger brauchen den Winterdienst noch dringender als Radfahrer, aber Autofahrer müssen wirklich nicht an erster Stelle stehen.
So. Sehr, sehr weise Worte. Man hätte sich das, also jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, kann sich das auch zusammenreimen.
Absolut richtig, natürlich. Wenn ein Auto einen Unfall baut, dann kostet das vielleicht Blechschaden ein bisschen mehr Geld als weiß nicht was. Aber genau das ist es. Ne? Es muss ja im Kleinen erstmal funktionieren, bevor es im Großen funktionieren kann. Wenn du zu Fuß gar nicht erst zur S-Bahn oder zur U-Bahn kommen kannst, dann kommst du auch sowieso nicht zur Arbeit. Und wenn dann alle aufs Auto ausweichen, ist es auch wieder nicht richtig. Naja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und noch ein paar Side-Facts zu der Stadt Ulu. Da sind im Winter minus 27 Grad. Da fahren aber trotzdem sehr viele Leute mit dem Fahrrad und da auch ältere Leute. Frauen machen über 50% aus von den Fahrradfahrern und den höchsten Anteil bei den radfahrenden Menschen liefern Kinder. Also sehr, sehr viele Kinder sind da einfach mit dem Fahrrad unterwegs und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum da so explizit drauf geachtet wird, dass diese Radwege halt tippitoppi in Schuss sind. Und es liegt natürlich auch an der Fahrradinfrastruktur, denn die haben 1000 Kilometer Radwege und die Stadt ist jetzt nicht riesengroß. 1000 Kilometer Radwege vollständig vom Autoverkehr getrennt. Ja, da ist nicht irgendwo auf der Fahrbahn ein weißer Strich dran gepinselt und dann ist das jetzt der Fahrradweg, sondern die sind komplett getrennt von den Autos. Und das ist Sicherheit. Das ist Sicherheit. So funktioniert das. Ne? Und dann fahren auch viele Leute mit dem Fahrrad, selbst bei minus 27 Grad.
Wie heißt die Stadt?
Ulu.
Ulu. Na dann auf nach Ulu, oder? Würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Ich habe mal nachgeguckt, im Sommer sind da sportliche 21 Grad. Da könnten wir als nennen wir es mal Mitteleuropäer, auch ganz gut leben.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe auch noch einen. Wir kommen mal wieder zu den wichtigen Dingen im Leben, ja? Der Tour de France, oder?
Ja, klar.
So wie ich dich kenne, weißt du das auch schon, aber es hat mich sehr entzückt. Sie haben nämlich bekannt gegeben, wo die Tour de France 2027 startet.
Ich hab's gesehen. Geht durch Liverpool durch, ne? UK.
Einmal quer durch die Insel von Edinburgh bis nach Cardiff. Sie nennen das Ganze den Cardiff Express. Das fand ich schon irgendwie sexy. Ich würde mal gerne wissen, wenn du sowas liest, was ist so dein Gefühl, jetzt so ganz spontan, was dich dann da so befällt?
Warum bekommt das Deutschland nicht hin? Das ist mein Gedanke dazu. Wobei, wir haben ja diese Initiative, dass in Mitteldeutschland, ich glaube 2030 war es, die Tour de France gestartet werden soll, also Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Und das wäre wirklich eine geile Sache. Aber ja, so grundsätzlich finde ich das ja super, dass die Tour de France sich da so geöffnet hat und immer ein Jahr im Inland startet, ein Jahr im Ausland. Die nehmen natürlich auch extrem viel Geld ein mit diesen Auslandsstarts. Man muss den Vergleich vielleicht mal ziehen. Ich glaube, war das im Vergleich vergangenen Jahr oder schon 2 Jahre her, ich weiß es jetzt gerade nicht, da ist ja die Tour de France in Italien gestartet und diese ersten 3 oder 4 Etappen, die das waren, haben die Städte so viel Antrittsgeld an die Tour de France bezahlen müssen, wie danach alle Etappen in Frankreich zusammen. Das sind 3 Etappen gegen 17, 18. So, das ist krass, ne? Also von daher, die verdienen da ja auch ihr Geld mit und das ist ja auch in Ordnung so. Und gerade auf der Insel da oben ist ja Radsport wirklich einfach ein riesengroßes Ding. Die haben ja wirklich eine Infrastruktur damals aufgebaut, ne? Als sie die Olympischen Spiele da hatten. Die haben ja dann geguckt, was ist denn jetzt die Sportart, wo man am meisten Medaillen holen kann, wo man rein investieren kann. Und dann ist es eben der Radsport gewesen, weil der Radsport hat ja sehr, sehr viele Disziplinen. Ja, nicht nur Straßenradsport, sondern eben auch auf der Bahn und so weiter. Die haben da ein Ökosystem geschaffen, was extrem gut ist. Die haben das Ökosystem so ausgeweitet, dass sich Leute im Privaten eben auch sehr gut Fahrräder leisten können. Stichwort Jobrad etc. pp. Gibt's da eben schon viel länger als hier. Und ja, kein Wunder, dass da das noch ungebremst ist, diese ganzen großen Erfolge, die auch gefeiert haben. Das heizt natürlich an und deshalb haben die sich das natürlich auch irgendwo verdient, da demnächst mal wieder einen Start zu haben.
Ja, die machen auf jeden Fall sehr viel richtig, die Engländer. Übrigens nochmal, noch 10-mal schlafen.
Was ist dann?
Bis zum großen Tag. Bist du schon aufgeregt?
Welcher großer Tag?
Oh, Martin, bitte. Ich bitte
Was
dich.
Denn?
6-Tage-Rennen.
Ach so, das 6-Tage-Rennen, um Gottes Willen. Ich habe jetzt gedacht, so...
Naja, Weihnachten war gerade. Ja,
ich habe jetzt also, gerade gedacht, feiern wir 200. Folge? Nee, das wüsste ich eigentlich. Wir sind jetzt bei 100.
Nee, du hast... Du, Du hast gerade gedacht, oh Scheiße, ich habe wieder irgendwas verpeilt.
Ja, da sehen wir uns ja, ne?
Ich freue mich. Irgendwie ist Sechstagerennen immer schön.
Homecoming.
Ich hoffe ja, dass wir auch wieder diverse Hörer treffen vielleicht. Sprecht uns an, wir kommen immer gerne mit euch ins Gespräch und trinken nebenbei ein Bier und gucken den Jungs zu, wie sie ihre Runden drehen.
So sieht's aus. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gesprächspartner. Das ist Alexander Oesterle von der Firma Ben E-Bike. Und ich finde das ja ganz interessant. Ich wusste vorher gar nicht, dass es E-Bikes für Kinder gibt. Ist mir noch nie über den Weg gelaufen, aber du hast das entdeckt.
Ich weiß auch gar nicht, ich habe das durch Zufall gefunden und ich bin jetzt sehr gespannt, was der Alex uns darüber zu erzählen hat.
Vor allem auch die Frage, die er wahrscheinlich 100.000 Mal schon gehört hat, warum eigentlich E-Bikes für Kinder? Die sollen sich doch gefälligst mal bewegen.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
Können wir die Kurzform Alex benutzen? Weil dann haben wir Alex und Alex.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Alex, die Entstehungsgeschichte von Ben E-Bike beginnt ja ziemlich familiär und spontan. Erzähl mal unseren Hörern, wie war das genau? Wie ist das entstanden?
Also erfunden hat das Ben E-Bike der Robin Grichel aus Hannover. Der hat ein bisschen ein E-Bike geflasht gehabt, also für sich selber. Und dann wollte er eigentlich mit seinem Sohn fahren. Und dann gab es nichts auf dem Markt, passendes E-Bike für Kinder. Und dann war er Ingenieur und dann hat er sich selber reingesetzt und was entwickelt.
Erzähl mal diese Geschichte mit dem kleinen Ben, weil das steckt ja in dem Namen auch drin, ne?
Genau, Ben ist der Sohn vom Robin. Und der hat einfach mit 5 Jahren von seinem Vater das erste Kinder-E-Bike bekommen. Das wiegt unter 10 Kilo. Das war ihm ganz arg wichtig, dass die Kinder einfach ein kindgerechtes, leichtes E-Bike haben. Und so ist die ganze Geschichte ins Rollen gekommen. Weil wenn natürlich einer fährt mit dem E-Bike, dann möchten die Nachbarkinder auch eins und so weiter und so weiter.
Und der kleine Ben, der war ja mit seinen Eltern irgendwie unterwegs, haben wir gelesen, und meinte dann so, mit euch fahre ich jetzt nicht mehr, weil die Eltern hatten dann schon ein E-Bike und er damals dann noch nicht, ne?
Das ist genau das große Thema. Die Kinder, ja, die müssen dann drunter leiden. Viele Eltern fahren inzwischen E-Bike und die Kinder sollen strampeln, jawohl. Aber erklär das mal am Kind, wenn es der Berg hochgeht, dass er jetzt treten muss und die Eltern oben auf ihn warten, weil sie ein E-Bike haben.
Aber ist das die richtige Entwicklung insgesamt oder ist das nicht eine Art Teufelskreis?
Ja, also ich sag mal so, aus den Erfahrungen der letzten 10 Jahre muss ich einfach sagen, es ist die richtige Entwicklung, weil die Kinder dann gar nicht aufs Fahrrad gehen. Also entweder sie haben zusammen Spaß, also alle fahren E-Bike oder keiner fährt E-Bike. Und zu sagen, dass die Eltern jetzt ein E-Bike haben, und die große Boom mit der E-Biker, das wissen wir, ist ja ziemlich groß geworden, das E-Biken, dann finde ich es schon die richtige. Wenn man was zusammen unternehmen möchte als Familien, dann Chancengleichheit für alle.
Genau. Du hast ja vorhin schon den Robin angesprochen. Ist der noch dabei oder bist du jetzt die Firma?
Nein, er ist noch dabei, aber er hat sich zurückgezogen in die Entwicklungsgeschichte, also in die Entwicklungsrichtung. Er entwickelt und kommuniziert mit den Lieferanten. Er hat ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik und macht die ganze Weiterentwicklung, aber im Hintergrund.
Wie schwierig war es denn, Erwachsenentechnik sinnvoll auf Kinder zu übertragen?
Ja, da musst du gleich einhaken. Es ist ja keine Erwachsenentechnik. Wir haben ja praktisch extra nicht die Erwachsenentechnik in Kinderräder gebaut, wie es manche Mitbewerber machen, sondern wir haben ja praktisch geschaut, was ist sinnvoll für die Kinder, was ist leicht und was brauchen sie tatsächlich. Wenn ich jetzt eine Erwachsenentechnik in ein Kinderrad baue, dann wiegt das Kinderrad nachher 20, 25 Kilo. Und das ist ja nicht unser Ansehen gewesen, sondern wir wollten ja was Leichtes. Darum haben wir praktisch Komponenten gesucht, die leicht und kindgerecht sind und auch ausreichend. Also ich brauche keine 80 Newtonmeter in einem Motor für ein Kind, das nur 20 Kilo wiegt. Darum haben wir eigentlich einen Motor, der nur 30 Newtonmeter hat, einen Akku, der keine 500 Wattstunden hat, sondern nur 250. Das reicht für die Kinder völlig aus.
Also seid ihr sozusagen die Ersten, die das wirklich kindgerecht gemacht haben?
Die ersten und noch die einzigen, sage ich mal so. Es gibt zwar die eine oder andere, die uns ein bisschen kopieren, aber im Prinzip haben wir es so konzipiert als ersten, ja. kann man so sagen.
Ab welchem Alter dürfen Kinder eure Fahrräder fahren?
Also ich kenne Altersbeschränkungen in Deutschland und in Österreich auch nicht. Die dürfen fahren, sobald sie draufpassen. Also wir fangen bei 20 Zoll an. Da sind die Kinder circa 5 Jahre alt, wenn sie so entsprechende Größe haben. Das ist keine Vorschrift. Sie müssen Fahrrad fahren können, ist klar. Und dann können die auch E-Bike fahren.
Die Dosierung des Motors, ne, der unterstützt, das kann man bei euch, habe ich gesehen, ja ziemlich genau einstellen. Weil bei manchen, also meine einzige E-Bike-Erfahrung war mit so einem Lasten-E-Bike. Und wenn ich da irgendwie mal reingedrückt habe, dann ging es auf einmal so schnell nach vorne, was für so ein Lastenrad schon irgendwie so ein bisschen gefährlich war. Bei euch ist das dann ja nicht so, ne? Da kann man das auch ganz sanft machen.
Genau, also es war die Hauptprämisse beim Kinder-E-Bike, dass die Eltern entscheiden können, was dürfen meine Kinder oder was dürfen die Kinder, und dass das zu Hause, jeder zu Hause für sein Kind individuell einstellen kann, also über das Fahrergewicht. Ist ganz entscheidend, wie viel Strom kriegt der Motor, dann die ganzen Stufen kann man anpassen, man kann die Geschwindigkeit von 15 bis 25 km/h einstellen, das ist einfach wichtig, zu sagen, okay, das erlaube ich meinen Kindern oder das nicht.
Kann man den Motor auch komplett abstellen?
Wenn du am Display die Stufe 0 einstellst, dann hast du ein komplett normales Fahrrad ohne Widerstand als normales Rad. Und sobald du am Display die Stufe 1 bis 5 wählst, dann hast du die Unterstützung. Oder du lässt den Akku komplett raus. Das wäre die zweite Option, zum Beispiel zu Hause mit den Freunden um die Häuser ziehen, braucht es ja kein E-Bike. Dann lässt du den Akku raus, hat ein normales Rad. Für die Wochenendtour mit den Eltern machst du den Akku rein, hast ein E-Bike.
Habt ihr da Feedback von Kunden, ob das wirklich gemacht wird, dass man mal sagt, okay, ich mache jetzt mal für die kleine Tour ein Biobike draus?
Natürlich, das ist ein großes Feedback der Kunden, die sagen, habt ihr nicht so eine Abdeckung für den Akku, wenn der draußen ist oder was Ähnliches? Und sage, ja, es hat tatsächlich ein Kunde von uns gemacht, eine 3D-Druck, wo man den Akku so reinmacht und dann kann man eine Trinkflasche reinmachen zum Beispiel, anstatt dem Akku.
Kommen wir mal kurz zu deiner eigenen Geschichte. Wie hat das bei dir und Fahrrad so angefangen und wie bist du dann zu dieser Firma gekommen?
Also Fahrradfahren und Mountainbiken vor allem. Ich bin eher Mountainbiker seit 30 Jahren. Also da bin ich schon echt auch ein Fahrradfreak. Das mache ich leidenschaftlich. Zu dieser Firma bin ich gekommen. Ich habe einen Freund, der hat ein Radgeschäft und der wusste, dass ich in meinem jetzigen Job oder in meinem damaligen Job einfach was anderes suche. Und dann hat er gesagt, ich habe da was für dich, ich habe da was. Der Robin, der macht Benny Bikes und dem ist das alles zu viel. Und er möchte es verkaufen oder er schließt die Firma. Aber es ist so ein tolles Produkt, das müssen wir uns anschauen und machen wir was draus. Und so bin ich praktisch zum Radgeschäft, zu meiner Leidenschaft und zu Benny Bike gekommen, weil der Robin sagte, okay, das klingt gut, dann übernimmt ihr die Firma und macht es in meinem Sinne weiter.
Und hattest du vorher schon Berührungspunkte mit E-Bikes?
Ich bin da selber 1-2 Jahre zuvor das erste Mal E-Bike gefahren. Damals dachte ich noch, das ist was für alte Leute. Aber als ich dann ein E-Mountainbike mal wirklich im Gelände getestet habe und richtig Spaß hatte bei einer 40-50 Kilometer Tour und über 1000 Höhenmeter, da hat es mich richtig angefressen.
Jetzt seid ihr ja in Süddeutschland, ne? Das ist ja da bei Freiburg in der Nähe. Da geht's ja schon ganz schön hoch und runter.
Also ein bisschen genau zwischen Stuttgart und Bodensee, zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, klar.
Ihr seid in Rottweil, oder?
Genau, in Rottweil.
Das kennt man ja von der Fastnet. Die geht doch gerade wieder los.
Das geht jetzt demnächst los, ja. Ja,
bei uns. Bist du da in der Narrenzunft oder hast du damit nichts zu tun?
Doch, ich bin schon auch aktiv. Diese 3, 4, 5 Tage von Donnerstag bis Dienstag auch unterwegs.
Naja, und als was? Also läufst du richtig im Umzug mit? Oder?
Ja, klar.
Okay, und welche Maske, Larve, sagt man, glaube ich, bei euch, hast du da?
Also es gibt ja viele verschiedene. Ich habe das Privileg, im Rössle zu narren.
Ah, okay.
Ey, worüber unterhaltet ihr euch gerade?
Ich kenne das von meinem Vater, der findet das
Entschuldigung,
nämlich ganz toll.
Entschuldigung bitte, ey, wo sind wir denn jetzt gelandet?
Ja, das ist einfach der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, das ist einfach Quartnachtszeit bei uns, ja. No. Da geht hier auch gar nichts. Das ist.
Da haben wir ja Glück gehabt.
Ja, genau.
Wir kommen mal kurz zurück zum Thema, nur ganz kurz, dann könnt ihr euch weiter. Nur ganz kurz. Eure Hauptzielgruppe, sind das Kinder oder die Eltern von Kindern, die jetzt wirklich auch in bergigen Gebieten wohnen? Oder habt ihr auch Umsätze in städtischen Regionen, wo es eigentlich flach ist?
Sowohl als auch. Klar, natürlich, wenn es ein bisschen bergig ist, dann ist es natürlich schon mehr. Also Süddeutschland, Bayern, Österreich, da ist natürlich unsere Zielgruppe schon mehr. Aber wir haben auch im Rheinland, wo es auch noch ein bisschen hügelig ist, auch unsere Kunden. Unsere Kinder oder die Kinder fahren ja oft ja täglich zur Schule mit unseren Rädern. Und wenn es dann ein bisschen einfacher geht mit dem schweren Schulranzen, dann ist man halt mit dem E-Bike schon auch flotter und einfacher unterwegs.
Und wie viele Höhenmeter gibt es da zu überwinden auf dem Schulweg? Kannst du das so aus dem Bauch sagen?
Also bei uns, meine Tochter ist damals so 200 Höhenmeter. Morgens musste ich schon fahren, bis sie in der Schule war.
Ja, da macht sich ein E-Bike schon ganz gut.
Ja, und die Diskussion, ja, da komme ich verschwitzt in der Schule und bla bla. Nee, jetzt hast du ein E-Bike und jetzt geht's halt auch ohne Schwitzen vielleicht mal in die Schule und dann musst du dich nicht erst wieder richten und so weiter. Bei jugendlichen Mädels ist das dann ja ein bisschen schwierig.
Ja, ich finde diesen Punkt irgendwie total interessant, was du am Anfang auch angesprochen hast, dass die Kids ohne ein E-Bike vielleicht sonst gar nicht auf ein Fahrrad kommen würden. Ich habe mir dann auch gedacht, wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann ist das ja vielleicht wie der Einstieg so ins Fahrradfahren. Und wenn man da irgendwie Bock drauf hat, dann lässt man den Motor vielleicht mal weg. Und vielleicht ist das dann auch der Einstieg in eine sportliche Aktivität, dass man in einen Radsportverein geht zum Beispiel.
Genau, also ich sehe schon auch, also ich sehe das immer an meinen Kindern oder meiner Tochter, die damals das erste E-Bike, das ich gebaut habe hier in Rottweil, bekommen hat. Und da sage ich, ja, plötzlich ist die wieder Fahrrad gefahren. Oder wenn wir dann in den Bergen waren und meine Bergtour gemacht haben, die wäre mit dem normalen Fahrrad nie mit. Und so ist sie dann immer mit, das war gar keine Diskussion.
Ja, ist ja toll, das ist ja dann, fördert so ein bisschen das Miteinander, ne?
Genau, das ist ja... Wenn du Familienzeit haben möchtest und Radsport dir wichtig ist, dann finde ich das eine tolle Sache.
Die Fahrräder, die ihr baut, geht es da in erster Linie, also jetzt von der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, um gemeinsame Erlebnisse oder auch um Leistung? Also habt ihr auch so Fahrräder, die so ein bisschen Wettkampfcharakter haben oder wo man sagt, da ist jetzt richtig Druck dahinter?
Nein, jetzt Wettkampf haben wir nicht. Aber es ist so, wenn die Kinder mit einem 30-Newton-Motor unterwegs sind dann, und ihr leichtes Fahrrad haben, das handlich ist, das schön zum Händeln, dann haben die einfach Spaß, da brauchen die keine Leistung. Das geht sowieso ab. Also in Stufe 5 ist das schon ordentlich, was unsere Fahrräder können.
Wo steht denn Ben E-Bikes heutzutage im Vergleich zu den Anfängen? Wie lange gibt's euch?
Also Ben E-Bike 2014 hat der Ben sein erstes Fahrrad bekommen. So lange gibt es das, also schon über 10 Jahre. Und als ich hier 2019 in Rottweil begonnen habe, dann war das so, was macht ihr denn? Das ist doch Quatsch, die Kinder sollen strampeln, bla bla. Und auch viel Shitstorm auf den Social-Media-Kanälen. Aber das ist deutlich, deutlich besser geworden. Es ist ins Gegenteil. Die Eltern oder die Kunden bedanken sich für die Family-Zeit, die sie haben, dass sie größere Runden machen können mit ihren Kindern, dass sie überhaupt Fahrrad fahren können mit ihren Kindern und so weiter. Also es hat sich schon deutlich geändert.
Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, der oft nicht mitgedacht wird, ist, dass die Reichweite einfach größer wird, wenn man eine E-Unterstützung hat. Ja? Das ist für Kinder natürlich oder für ältere Leute dann maßgeblich, dann vielleicht auch ein Verkaufsgrund.
Ja, also wie gesagt, bei mir war es dasselbe. Wir fahren so unter der Woche so Abendrunden mit dem Mountainbike früher 20, 25 Kilometer im Gelände, also Mountainbike. Und heute sind es 40, 45 Kilometer am Abend. Das ist einfach in der gleichen Zeit. Ich fahre halt drei oder viermal den Berg runter. Das ist das Hauptargument, warum ich hochfahre, dass ich es runterballern kann irgendwo. Und früher waren es halt ein bis zweimal.
Was glaubst du, würde der kleine Ben, wobei jetzt ist er ja gar nicht mehr so klein, 10 Jahre später, was würde der zu diesen E-Bikes jetzt sagen, so im Vergleich zu damals?
Gute Frage. Der Ben ist jetzt knapp 18, oder der macht jetzt schon Führerschein, der hat das Priorität auf Auto. Aber der fährt nach wie vor ein Benny-Bike, also das 27.5er ist ein Jugendbike, das fährt er nach wie vor im Gelände und hat Spaß dran.
Und habt ihr für die Zukunft so eine Vision, wo soll die Reise hingehen?
Also wir wollen natürlich schon unsere Markenname schon ein bisschen bekannter machen, dass wir einfach akzeptierter werden in der Gesellschaft, die E-Bikes, dass die Mobilität, klar, Fahrradmobilität, sei es weg vom Auto, weg vom Elterntaxi, in die Schule und so weiter, dass wir da einfach wirklich ein Standing bekommen. Das ist unsere Vision.
Bei Kindersachen, also gerade bei Klamotten, da denkt man ja immer mit, die wachsen da ja relativ schnell raus, vielleicht mal lieber eine Nummer größer kaufen. Wie ist denn das bei einem Fahrrad? Da muss man ja auch irgendwie mitdenken, dass das vielleicht 2 Jahre, sage ich jetzt mal, hält und dann müsste man ja theoretisch das nächste kaufen.
Genau, das ist richtig, aber es ist gar kein Problem, weil wir haben ja relativ hochwertige Komponenten an unseren Rädern. Und der Gebrauchtmarkt ist natürlich da, aber ich bekomme für ein gebrauchtes Ben-E-Bike noch ordentlich Kohle, wenn ich die in Kleinanzeigen oder wo auch immer weiter verticker. Wenn die da rausgewachsen sind, dann kaufe ich mir lieber die richtige Größe. Anstatt es zu groß kaufen, geht gar nicht. Das ist also ein No-Go. Und dann nehme ich die nächste Größe und dann mache ich vielleicht 300-400 Euro in 4-5 Jahren kaputt und dann heim mit die nächste Größe und dann freut sich jemand anders wieder, um ein Gebrauchtes zu kaufen.
Also das habe ich auch schon von mehreren Eltern gehört, dass nicht im Sinne von E-Bike, aber von normalen Fahrrädern, dass sie ja im Endeffekt so ein Fahrrad mal gekauft haben und dann geht es bei Kleinanzeigen rein und dann sucht man sich selber bei Kleinanzeigen irgendwie die nächste Größe raus. Also es ist schon irgendwie Usus, ne?
Klar, was machst du, wenn das Kind rausgewachsen ist? Entweder hast du ein Nachbarkind oder eine Verwandtschaft oder du vertickerst wieder weiter und das ist ja auch Sinn und Zweck. Und viele Räder, die gebraucht gehandelt werden, sind noch so guter Zustand. Das ist auch ordentlich, das ist okay.
Bei wie viel oder mit wie viel Geld muss man denn rechnen, um so einzusteigen mit so einem Kinder-E-Bike?
Also bei unserem 20 Zoll fängt es bei ca. 2000 Euro an, der Einstieg. Und dann bis hin zum also vom Jugendrad bei 2,6, 2,7, so um den Dreh rum. Als neu.
Wie lange halten diese Akkus, die ihr verbaut, also nicht von der Reichweite her, sondern die Lebensdauer des Akkus?
Die Lebensdauer des Akkus ist je nach Akkupflege ewig. Also wenn ich das Akku ordentlich behandle, den nie tiefer entlade, nie immer von 80 wieder auf 100%, sondern wirklich den Akku hoch und runter fahre, dann kann der ewig halten. Ich habe Kundenräder mit 30.000 Kilometer, die fahren immer noch mit dem gleichen Akku. Also es ist erstaunlich. Die benutzen das jeden Tag alles gut und hält dann die muss halt Pflege.
Jetzt hat ja nach der Corona-Zeit gab es ja, seitdem gibt es ja die große Krise in der deutschen Radindustrie. Inwieweit hatten euch das auch betroffen oder immer noch? Gerade für kleine Unternehmen ist es ja immer ein großes Thema.
Also die Krise war natürlich Fluch und Segen für die Branche. Zum einen ist man in der Corona-Zeit nicht nachgekommen zu liefern. Und die Lager sind angewachsen, das wissen wir alle. Für uns als kleine Firma, wir haben einen großen Vorteil, wir haben es nie auf Wachstum gesetzt und einen Prunkbau hingestellt mit der Kohle, die wir vielleicht verdient haben. Aber wir haben natürlich auch einen sehr hohen Lagerbestand, den wir immer noch haben. Aber wir sind sehr gut aus der Krise rausgekommen, weil wir, sage ich mal so, nicht so viel Konkurrenz haben. Wir haben ja eigentlich... Klar, die Erwachsenen haben ihre E-Bikes und die Kinder, das fehlt jetzt noch. Und dann haben wir immer noch diese Marktlücke. Man muss sagen, da kann man immer noch schließen.
Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, als Alex ist mit dem Thema angekommen, Kinder-E-Bikes, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Ich habe vorher noch nie von gehört.
Ja, das wäre ja meine Frage an euch gewesen. Wie seid ihr auf uns gekommen? So mit Kinder-E-Bikes. Und ich glaube, wenn ich euren Podcast so höre, gar nicht so euer Thema, die E-Bike. Ihr seid eher Rennrad und so.
Ja, genau.
Ja, wir sind ja eigentlich bekennende Biobiker. Ich bin ja da auch immer hin und her gerissen mit dem Thema E-Bikes. Es macht total Spaß, mit E-Bikes zu fahren, ohne Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich auf euch gekommen bin. Ich glaube, das war fast ein Zufall irgendwie.
Hast du nicht irgendwas bei Instagram gesehen oder so?
Bei Instagram? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nö, aber wie gesagt, das ist, wenn du sagst, wo ist unser Klientel? Aber wenn jetzt du ein sehr sportlicher Rennradfahrer bist und du hast ein Kind, das vielleicht nicht so sportlich ist, möchtest du auch mit ihm zusammen fahren, was machst du dann? Quälst du ihn den Berg hoch oder sagst du, dann nimmst halt du das E-Bike und ich fahre mit dem Rennrad und dann können wir beide den Movo2 hochfahren, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Ja, gut. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, muss ich, ohne trainiert zu sein, den Mont Ventoux hochfahren können? Was habe ich dann noch irgendwann für Ziele? Oder ist es nicht viel schöner, erstmal 5 Jahre zu trainieren, um dann den Mont Ventoux hochzufahren und sich das wirklich zu sagen, okay, das habe ich jetzt aus eigener Kraft gemacht.
Ja, ja, klar, logisch. Ich bin ja auch schon mit dem Mountainbike hoch zur Tour. Und aber wenn du ein Kind hast, der kann ja keine 5 Jahre trainieren, um da hochzufahren, aber du möchtest gern mit ihm zur Tour de France und möchtest da hochfahren, bevor die große Peloton kommt, und dann nimmst du das E-Bike und dann kann der locker da hochfahren.
Ja, dafür ist das echt gut, ne? Das stimmt schon. Gibt es so Momente oder Feedbacks von Kunden, was hier so besonders im Gedächtnis geblieben ist, gerade so in den Tour de France-Geschichten, dass man da so einen mythischen Berg hochkommt und eine Stunde später rasen die Fahrer da hoch? Das sind ja schon geile Geschichten.
Ja, sowas in der Art, aber ich habe sehr viele Kunden, die sich bei mir bedanken und sagen, wir hatten einen so tollen Urlaub, keine Ahnung, auf irgendeiner Insel, Elba oder Ligurien oder Toskana, und wir konnten mit unseren Kindern jeden Tag eine tolle Tour fahren. Und schicken wir Bilder von den Touren aus den Bergen raus, da bekomme ich schon sehr viel Feedback. Und das andere Feedback, was ich bekomme, es gibt ja auch Kinder mit Einschränkungen, die jetzt Herz-Kreislauf oder haben, und die sind ganz froh, dass es solche Räder gibt, mit denen die mitfahren können mit ihren Kumpels.
Weißt du das? Absolut toll. Noch kurzer Nerd-Talk. Du hast gerade gesagt, du warst bei der Tour de France. Wann warst du denn da?
Oh, das ist auch schon mindestens 15 Jahre her.
Ja, okay.
Also mit dem Biobike, nicht mit dem E-Bike. Ja. Mit dem Bio-Mountainbike, Mont Ventoux hoch, und da gibt es eine ganz tolle Abfahrt durch den Wald wieder runter. Mega, mega.
Sehr gut. Eine Sache würde mich noch interessieren. Also du sagst, ihr habt wenig Konkurrenz auf dem Markt, auf dem deutschen Markt. Und wie sieht das aus mit dem Gesamtmarkt weltweit? China zum Beispiel. Hast du da mal geguckt, ob es da ähnliche Sachen gibt? Weil das ist ja immer die große Gefahr für alle.
Es gibt natürlich in Asien auch so Kinder-E-Bikes, die haben einen Gashebel drin und dann fahren die halt nicht ohne Treten, also nur mit Motor. Ist ja hier gar nicht erlaubt, dass man hier mit dem Gaspedal schafft. Da gibt's natürlich auch viel Billiggruscht, was nicht funktioniert. Du willst ja auch einen Service haben, du möchtest ja auch was Ordentliches haben. Wenn was kaputt geht, möchtest du es repariert haben. Das ist schon, das spricht alles schon von uns, dass du kannst es auch billiger haben, aber dann lieber ein bisschen mehr, aber dann hast du einen Service dahinter.
Alex, vielen Dank für deine Zeit, für deine Informationen, und euch weiterhin viel Erfolg, ne?
Ja, vielen Dank euch auch. Viel Erfolg mit eurem Podcast und danke für die Einladung.
Dankeschön.
Weißt du, diese ganzen Gründe für ein E-Bike, die sind für mich natürlich alle total nachvollziehbar. Ja, ich war auch, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, da haben wir uns vor 2 Jahren bei der Tour de France getroffen. Das war meine Etappe, wo ich über den Col de la Madeleine gefahren bin, über den Galibier. Und ich glaube, am Madeleine war das. Da ist mir irgendwann ein alter Opa an der Seite so vorbeigefahren, hat mich überholt, und ich dachte mir so, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Klar, ich habe Bikepacking-Gepäck dabei, so, ich bin jetzt ein paar Kilo schwerer und ich habe auch schon ziemlich viel in den Beinen, so war ja schon eine Woche lang Bikepacken, und dann ist mir aber in der nächsten Kurve aufgefallen, der ältere Herr hat ein E-Bike, und ich fand das total toll, weil ohne E-Bike wäre er wahrscheinlich gar nicht mehr diese riesengroßen mythischen Tourberge hochgekommen. Und trotzdem macht er das. Und er sah auch sehr, sehr fit aus, also sehr durchtrainiert.
Ich meine, ich bin wirklich hin und her gerissen, ob man das machen sollte, E-Bikes, gerade für Kinder. Und ich bin nach dem Gespräch, was wir gerade hatten mit Alex, der Meinung, da liegt auch sehr viel in der Verantwortung der Eltern, die auch vielleicht dann wirklich mal gucken müssen und sagen, pass auf, jetzt fahren wir nur flach, jetzt nehmen wir mal den Motor raus oder so, ne? Also ich glaube, dass die Eltern den Akku, was habe ich denn gesagt?
Motor.
Den Motor, nimm mal halt alles raus. So, dann kannst du mal sehen, wie du fährst. Nee, aber weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Die Eltern müssen da auch verantwortungsbewusst mit umgehen. Und ich kann das total verstehen, wenn man in so einer bergigen Region auf ein E-Bike umsteigt. Völlig klar. Und wenn er erzählt, dass seine Tochter 200 Höhenmeter auf dem Schulweg hat, das ist anstrengend, auch mit dem Schulranzen, das kann ich schon gut verstehen. Aber hier in Berlin braucht kein Kind ein E-Bike.
Ja, und trotzdem sieht man das ziemlich häufig. Ich habe in Neukölln zum Beispiel auch schon mal, das ist dann nur so eine Seite der Medaille, ne? Also natürlich ist das E-Bike und auch das E-Bike für Kinder der große Gleichmacher. Ja? Leistungslevel werden angepasst und man kann dann eben mit seinen Kids oder vielleicht auch mit den Omas und Opas irgendwie noch längere Touren machen. So, das steht auf der einen Seite. Und das andere ist, in Neukölln sehe ich dann irgendwie so einen Achtjährigen, also wirklich fett, 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 fett für drei Leute. Ne? Also ich habe da so ein Späti bei mir und dieser Späti reagiert immer auf die neuesten Food-Trends. So, da kannst du dir den ganzen Zuckerscheiß aus hast du nicht gesehen kaufen. Und da steht der halt immer. Und wenn der Fahrrad fährt, dann mit einem E-Bike, aber auch wirklich auf der leichtesten Stufe. Und ja, da denkst du dir so, das dürfte dann wirklich nicht sein. Wenn du dich schon bewegst, so, dann ist vielleicht sogar zu Fuß gehen noch ein bisschen geiler, als da jetzt auf dem Fahrrad ein bisschen rumzurollern. Naja, schade.
Aber ich meine, jedes Kind, dem du ein E-Bike hinstellst, würde das auch benutzen. Hätte ich auch gemacht.
Ja klar, ist ja geil.
Ist doch geil. Also, liebe Eltern, hier nochmal. Es ist in eurer Verantwortung, damit sinnvoll umzugehen.
Ja, aber guck mal, uns hat ja damals auch ein Fahrrad ausgereicht. Damals, als wir noch klein waren. Da gab es ja sowas
einfach. Aber wir sind ja auf Flachlanddödel.
Ja, das
du
stimmt.
Bei dir in Oschersleben?
Ja, da gibt es die sieben Berge. Die sind bestimmt so 10 Meter hoch.
Dich hätte ich E-Bike fahren lassen, mein Freund.
Ja, es ist natürlich ein Hin und Wider, aber ich finde, der Alex hat das sehr, sehr gut klar gemacht. So, ich finde auch, mittlerweile habe ich es ja auch kapiert, dass man da nicht so draufhauen muss auf diese ganze E-Bike-Geschichte, sondern dass es eben der große Gleichmacher ist und dass man damit auch sehr viel Gutes tun kann. Finde ich gut.
Das ist doch ein schöner Abschluss, mein Freund.
Ja, finde ich auch. Alex, war schön, dass wir uns gesprochen haben. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder.
Bis dann, es war mir eine Freude.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.